Kennst du das? Patientinnen sagen kurzfristig Termine ab und der Terminslot bleibt leer. Dann drohen Umsatzausfälle. Dr. Lieb hat die Lösung. Wird spontan ein Termin frei, besetzt die intelligente Warteliste den Slot sofort neu. No shows, no more. Dr. Lieb bietet den Online-Terminkalender, mit dem Patientinnen jederzeit Termine bei dir buchen können. Online oder per KI-basierten Telefonassistenten. Bei Dr. Lieb sind in Deutschland übrigens über 25 Millionen Menschen registriert. Krass, oder? Genau darum gewinnst du mit Dr. Lieb neue Patientinnen. Nämlich die, die du möchtest. Wie für PZR, Implantate oder ästhetische Behandlungen. Bestandspatientinnen kommen dank automatischer und individueller Recalls zum richtigen Zeitpunkt zurück. Ganz ehrlich, die Zahlen haben mich ziemlich beeindruckt. 40% weniger Terminausfälle und 10 Stunden weniger Administration pro Woche. Wenn du daran Interesse hast, vereinbare doch einen Demotermin unter drlieb.info/praxisflüsterer. Praxisflüsterer mit Ü. Gerne nochmal, drlieb.info/praxisflüsterer. Praxisflüsterer mit Ü. Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zur neuesten Episode der Dental Late Night Show mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrizi. Ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. In der heutigen Episode, das ist die Juli-Episode, also mitten im Sommer, im Hochsommer sozusagen, bei krassesten Gewitterwetter in ganz Deutschland, außer in Holstein, wo es nur ein bisschen genieselt hat, sprechen wir eigentlich über das Thema Zusammenhang von Stimmung und Performance in Teams. Die ersten 20 Minuten sprechen wir aber über Unternehmertum und das, was in den letzten 12 Monaten, zumindest skizzieren wir das so ein bisschen, wie oder welche Bereiche besonders performt haben in der Denta 1 Klinik. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Also 2 Zahlen habe ich mir da rausgepickt, aber das war nur sozusagen ein Tuchieren der Thematik. Und in der August-Episode legen wir das nochmal tiefer. Aber heute gehen wir erstmal in den Zusammenhang zwischen Stimmung und Team-Performance. Ihr könnt ja schon mal schätzen, gute Stimmung, ist das gut für die Performance oder ist eher schlechte Stimmung gut für die Performance? Wer bisher gut aufgepasst hat in den letzten Dental Late Night Shows der letzten Jahre, wird es wissen, aber wir legen es hier nochmal tiefer und untermauern das auch noch mit aktuellen Fakten. Ich wirke wahrscheinlich ein bisschen müde, bin ich auch. Die letzten Wochen und Tage waren sehr, sehr anstrengend. Da hört man anhand der Stimme im Prinzip immer die Stimmung bzw. auch die Belastung. Das kann ich da nicht immer runternehmen. Einige schreiben mir dann, ist da irgendwas los mit dir oder du wirkst so müde? Nein, das ist dann einfach mal sehr viel zu tun und da muss man sich einfach durchkämpfen und da gibt es auch nicht so viel Hacks für. Man muss da einfach mal durch und das kommt halt vor. Also insofern nicht wundern und nicht sorgen. Danke für die Sorge für diejenigen, die mir dann schreiben mögen. Alles super. Aber jetzt ab erstmal in die Dental Late Night Show vom Juli 2025 mit Doc Helker und mir. Viel Spaß. Moin, moin, Stefan. Ich glaube, die Technik steht. Wie viele Implantate hast du heute gesetzt? Meine obligatorische erste Frage.
Das wird immer null sein, die Antwort, weil wir das jetzt immer an einem Montag machen und ich Montag nicht behandle. Das Schöne ist, ab September habe ich sogar nur noch 2 Behandlungstage. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du mich an einem Behandlungstag erwischt, ist genau 2/7. Dafür wird an den Tagen, wo ich behandle, wirklich viel gemacht. Also das Ding ist verdichten, 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 verdichten.
Und was sind aktuell deine Tage, wo du Implantate setzt? Welche sind das?
Das sind, momentan ist noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und ab dem 1.9., also in 5 Wochen nur noch Mittwoch, Donnerstag.
Okay. Und hast du jetzt so einen Schnitt oder letzte Woche hast du deinen letzten wöchigen Schnitt irgendwie parat, sodass man da mal...
Wöchentlich? Boah, 40.
Irre.
Also pro Tag so 20 im Schnitt. Aber ich mache ja auch noch viel ZE. Also,
ja.
Das heißt, an den Tagen, wo ich implantiere, eher mehr als 20. An den Tagen, wo ich ZE mache, eher weniger als 20. Kommt also reine OP-Tage eher so 30 pro Tag und ZE-Impeltage alles dazwischen.
Komplett irre. Du kannst dich ja dann gar nicht mehr an Patienten erinnern wahrscheinlich, ne?
Ja, kommt darauf an, wie sehr einem die auf den Zeiger gehen, ne? Man kann sich schon dran erinnern, aber an das Großteil, ja. Ich erinnere mich eher an die Röntgenbilder und an die Geschichten dahinter. Aber wenn ich dann so Namen sehe, Namen sind nicht so meine Stärke.
Das kann ich mir vorstellen bei der Menge.
Das Schöne ist, dass mittlerweile, also so Adam jetzt bei uns, der macht fast so viel wie ich mittlerweile. Also so 2/3 von meinem Pensum oder die Hälfte bis 2/3 ist schon ganz gut. Dann haben wir Alex noch, macht auch mittlerweile relativ viel. Jetzt haben wir einen 4. Implantologen, den wir onboarden. Läuft ganz gut. Also werden jetzt hier diesen Monat, werden wir gut über 200 rauskommen.
Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Wir haben es ja von der Eröffnung bis jetzt, das ist ja gigantisch.
Total. Jetzt geht's gerade wirklich richtig ab. So. Also jetzt merkst du so nach einem Jahr, auch wenn die Prozesse langsam greifen, war ein sehr langsam wachsender Baum. Nee, sehr schnell wachsender Baum, aber ohne Früchte. Jetzt kriegt er langsam Früchte. Ist wie beim Olivenbaum. Der kriegt ja erst Früchte, wenn er irgendwie 30, 40 Jahre alt ist. So lange hat es bei uns nicht gedauert, aber jetzt so langsam fängt das an, auch Spaß zu machen. Weil ja auch die ersten Leute, die jetzt von einem Jahr gekommen sind, kommen jetzt so auch in die Performance. Ne? Das merkst du einfach. Aber so lange braucht das echt. Wenn du in einem neuen Konstrukt bist, auch wenn du grundsätzlich gut bist, brauchst du ein bisschen weniger lange. Aber so ein Jahr für einen guten Behandler, bis der einmal eingegroovt ist mit seinem Team und so, das kann man schon rechnen.
Ja, das glaube ich. Du hast ja vor einigen Tagen auch deine Learnings beziehungsweise deine zahlenmäßige Performance nach 12 Monaten Betrieb veröffentlicht. Fass doch nochmal die 2, 3 für dich beeindruckendsten Dinge zusammen. Oder beziehungsweise erzähl mal, was dich selber auf Basis der von dir und deinem Team gemachten Planung am meisten überrascht hat. Also zahlenmäßig.
Ja, grundsätzlich sind wir eigentlich on plan. Also unser Plan war, so viel zu wachsen und wir haben das auch geschafft. Wir haben ein Umsatzwachstum year on year Q2 24, Q2 25 im Vergleich. Also Quartal 24 Gesamt versus Quartal 25 Gesamt von 151% plus in Topline Revenue. Von FTEs, also Vollzeitäquivalente, auch nur Standort Denta One Clinic, ohne Plettenberg, ohne Agentur, ohne alles andere von 178%. Bedeutet, dass unser Umsatz pro FTE ein bisschen runtergegangen ist, aber in dem Wachstum finde ich diesen Gap, der ist sehr klein. Ne? Also unser Umsatz pro Mitarbeiter ist nur ganz leicht gesunken, obwohl wir so stark gewachsen sind. Das ist eigentlich das Beeindruckendste von dem, dass wir trotz des starken Wachstums jetzt auch schon ein positives EBITDA haben. Das ist cool und das geht jetzt ab jetzt nur noch hoch. Das merkt man schon, weil ja die ganzen Regressionskosten runtergehen, also Raumkosten gehen ja nicht mehr hoch, gehen dann prozentual runter, wenn du den Umsatz verdoppelt. Raumkosten bleiben gleich. Ne? Wir sind jetzt da bei 10-11%. Wenn wir das verdoppeln, sind wir nur noch bei 5 oder 6. Dann bist du wieder in so einem Bereich, wo auch die meisten sind. So 4-6% sind ja die meisten Konstrukte mit den Raumkosten. Und das Gleiche gilt auch für gewisse Sachen wie Software, die du benutzt, die jetzt nicht mitskaliert mit Usern. Das ist beim Einkauf, das ist bei ganz, ganz vielen Dingen so. Und dann bin ich mal gespannt. Marketing werden wir auch nicht linear hochskalieren. Das wäre ziemlich crazy. Also ich glaube, da werden wir auch so eher so, weiß ich nicht, wenn wir doppelt so groß sind, vielleicht 20% mehr machen oder 30%. Und das ist das eine Beeindruckende. Das zweite Beeindruckende ist, dass wir es geschafft haben, 5.000 Neupatienten in den ersten 12 Monaten zu behandeln. Also das ist schon wirklich gut. Und jetzt im Juli sind wir wahrscheinlich so auf Kurs für 600 pro Monat. Und das wollen wir auch weiter so fahren. Das wären dann eher so 7.000 im Jahr. Das sind schon coole Zahlen, muss ich sagen. Also dass wir das so verpackt bekommen haben, so nach einem Jahr, ist cool. Sehr, sehr cool. Bis Ende des Jahres sind wir wahrscheinlich dann nochmal 30 FTEs mehr oder so 25, also Vollzeitäquivalente. Ja, bauen jetzt unser Labor noch aus. Und dann kommt noch ein Big Announcement kommt noch. Das darf ich aber noch nicht sagen. Wir haben heute den allerersten Post abgesetzt in 12 Tagen. Gibt es noch ein großes Announcement. Du weißt es, glaube ich, schon, ne? Was noch kommt.
Gib mir mal einen Hint.
Zweites Obergeschoss bei uns.
Ja, okay. Hast du mir schon erzählt.
Ja, hab ich, ne? Genau. Also, da kommt noch was Krasses, also was wirklich Krasses, was viele Leute nicht erwarten.
Ich komme nochmal vorbei, das kann ich genau gebrauchen. Aber nur, wenn der Chef selber Hand anlegt.
Ja. Ja, das wird cool. Da freue ich mich auch nochmal persönlich drauf. Das wird unsere Brand nochmal sehr weiterbringen.
Also ich finde, also was mich besonders beeindruckt hat, als ich die Zahlen gelesen habe, war die pure Zahl der Neupatienten. Das hat mich beeindruckt. Die Masse der neuen Mitarbeiter war das Zweite, was mich beeindruckt hat. Denn man sagt so lapidar, bis Jahresende kommen noch 30 FTEs dazu. Aber die in einem kleinen bis mittelständischen KMU, ne, kleiner mittelständischer Betrieb, die onzuboarden, die zu integrieren und die sozusagen dahin zu bringen, dass sie ihre eigene Leistung so zuführen können, dass das Unternehmen davon partizipiert. Das sind halt gewaltige Schritte, die man machen muss. Und wie gesagt, also dafür muss man schon ein krasser Macher sein, um das dann irgendwie so hinzukriegen. Ich meine, hast du eigentlich nie das Gefühl, dass du sagst, okay, das macht mir jetzt selber ein bisschen Angst, die Geschwindigkeit?
Ganz am Anfang war das so. Ich habe mich dran gewöhnt, ehrlich. Ich habe mich wirklich dran gewöhnt. Jetzt vom Gas zu gehen, würde sich echt anfühlen, wie in Zeitlupe zu gehen, glaube ich. Also ich habe jetzt mittlerweile zum Glück die Möglichkeit, also wir haben jetzt viel ins Leadership auch gesteckt, das muss man auch mal sagen, dass der Umsatz pro Mitarbeiter nicht runtergegangen ist, trotzdem, dass wir so viele Leute, die nicht Leistungserbringer sind, eingestellt haben, also Head of Marketing, CFO, Teamleiterstruktur, die auch wirklich Zeiten haben, wo sie eben nicht am Stuhl sind, also zwei zahnärztliche Leiter, die auch substanziell Zeit haben, um Prozesse weiterzuentwickeln. Das ist der Backbone dieser Geschwindigkeit, weil mein Gehirn konnte schon immer schnell Output liefern, aber die Umsetzung, die Execution dann dazwischen lag dann häufig immer noch bei mir oder eben zumindest mal das enge Controlling, also das Micromanagement der Umsetzung. Und da bin ich jetzt zum ersten Mal an einem Punkt, wo ich zumindest mal einen Dreiviertelschritt zurücktreten konnte. Also bei einigen Sachen muss ich immer noch rein, aber das ist dann nur noch selektiv. Und dann schaffst du natürlich auch viel mehr umzusetzen pro Zeiteinheit. Also viel mehr Change Management zu machen und viel mehr neue Sachen anzustoßen. Deswegen kommen jetzt halt auch so viele neue Sachen. Deswegen haben wir gesagt, okay, machen jetzt nach Labor größer, machen das andere, was ich noch nicht sagen darf und so. Also ich komme langsam aus dem Reaktionsmodus wirklich raus, in dem ich wirklich 9 bis 12 Monate drin war. Und das hat sich echt eigentlich nicht so gut angefühlt. Ich wusste, ich muss da durch, weil erstens gab es keine Alternative. Und zweitens wusste ich, wenn ich das jetzt lange genug durchziehe, kommt irgendwann auch die Sonne da am Horizont wieder hoch. Und jetzt ist die Sonne da und jetzt macht das eigentlich viel mehr Spaß, und das Wachstum wirklich zu gestalten, weil einfach da genug Leadership-Dichte ist. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass wir unsere dritte Führungsebene, also die Teamleiter-Ebene, noch ein bisschen freischaufeln, weil wir da hier und da immer noch in den Fachabteilungen etwas Mangel haben und die dann doch wieder am Empfang sitzen, am Stuhl stehen oder irgendwas machen. Wenn wir das auch noch gelöst kriegen und die kriegen gutes Training und gutes Coaching in Bezug auf Führung, dann glaube ich, können wir nicht eine Wachstumsrate von 150% ist utopisch. Ne? Also wir werden jetzt nicht nächstes Jahr von 70 auf 180 FTEs gehen, das glaube ich nicht. Aber so 50-70% Wachstum sind auch nächstes Jahr wieder drin, bin ich ganz, ganz sicher. Und dann noch ein Jahr mit 50% und dann ist das Ding hier voll. Ne? Dann ist Ende. Dann gucken wir mal, was kommt.
Du sagtest vorhin so einen interessanten Satz und noch einen anderen Punkt und den nutze ich dann als Umleitung. Aber der interessante Satz war, und ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst, die sagen, ey, mach doch mal ein bisschen langsamer, ne? Oder mach doch mal dies oder mach doch mal das. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, dass wenn man so viel Geld in die Hand nimmt und investiert und das umbaut, du kannst ja nicht sagen, fange ich mal in der linken Ecke an und lass alles freistehen und dann mache ich peu à peu. Das geht nicht mehr, ne? Das ist komplett unmöglich. Also das ist quasi der erste Schritt zum Amtsgericht, um den Finger zu heben, ja? Also das geht nicht, ja? Und wir haben ja oft gesprochen und wenn man so die Hintergründe kennt und auch noch sich präsent ist, was in der Zeit passiert ist mit dem Rohrbruch und noch im Bau mit etlichen Sachen mitten in Corona, dieser Materialengpass, der zu gewaltigen Kostensteigerungen geführt hat. Also da muss man sagen, rückwirkend kann man sagen, alles, wenn man so will, Mindset. Aber in dem Moment muss man sagen, ey, es war hart. Ja, es war echt brutal. Ne?
Also du musst ja sagen, ungefähr, wir brauchen halbe Auslastung, um Break-Even zu fahren. Eine gute halbe Auslastung, nicht halb und dann irgendwie noch, da läuft die Hälfte nicht, also eigentlich ein Viertel, sondern die halbe Bude muss voll sein. Weil das sind die Fixkosten, die verursacht werden mit dem Personal, was dann da arbeitet, plus eben Tilgung und ne, Kredite zurückzahlen. Natürlich, durch das Tilgen schaffst du ja auch wieder Wert. Das heißt, du tilgst ja ab, auch die Immobilie tilgst du natürlich ab und da wird natürlich auf der anderen Seite ein Wert geschaffen. Das Problem ist, du musst diesen Wert aber schaffen, weil die Bank wird dir ja nicht sagen, okay, weißt du was, schaff mal ein Jahr keinen Wert, wir setzen die Tilgung mal aus, zahl nur Zinsen. Nee, du musst weiter tilgen. Das ist so, ne? Klar schaffst du den Wert. Du bist quasi gezwungen, Vermögen aufzubauen, wenn du so eine Immobilie quasi abzahlst. Aber das ist halt eben ein 20-Millionen-Objekt. Und da ist die Tilgung dann eben nicht 5.000 Euro pro Monat, sondern das muss man sich dann einfach mal so hochrechnen, ne? Wenn man das so über 20 Jahre macht, ne? Mit einem gewissen Zinssatz. Ne? Da ist man schon bei über 1 Million im Jahr. Und das heißt, das alleine hast du an Fixkosten, was reinkommen muss, operativ, weil wir haben ja keinen Mieter, wir sind ja der Mieter. Das heißt, klar, die Immobiliengesellschaft kriegt Miete, aber die kriegt sie von auch wieder mir. Ist linke Tasche, rechte Tasche. Und halbes Ding muss voll sein, dann ist Break-Even. Das bedeutet, bei 3.000 Quadratmetern eigentlich müssen wir eine 1.500 Quadratmeter Praxis betreiben. Nehmen wir die Media da mit rein und nehmen wir von mir aus auch, sag ich mal, das Gym unten mit rein. Das ist so unproduktive Fläche. Aber im Großen und Ganzen so eine 1.200 bis 1.500 Quadratmeter Praxis reicht gerade mal für Break-Even. So, und ab da wird erst Geld verdient. Ab dem 1500 ersten Quadratmeter wird Geld verdient. Und das ist schon krass, ne, wenn man von 190 kommt. oder sagen wir mal von 5 Behandlungszimmern und wir haben in der Vollausbaustufe haben wir dann irgendwie 33 Behandlungszimmer, also 16 müssen schon laufen. Also du musst dich mindestens verdreifachen oder vervierfachen.
Passiert eigentlich noch was in der alten Praxis?
Ja, da passiert was. Und zwar haben wir die umfunktioniert. Also das ist auch noch ein cooles Learning. Eigentlich ist diese Folge hier so ein bisschen ein Mischmasch. Finde ich aber cool, dass du das fragst, weil, glaube ich, auch ein cooles Learning dabei ist. Unser erster Take war, wir werden durchrotieren. Das heißt, wir machen unsere Basispatienten an der Steinstraße. Das heißt, die Patienten, die nicht so wirklich unserem Behandlungskonzept folgen möchten, die sagen, nee, ich möchte eine Amalgamfüllung, nee, ich mache keine PZR, die wollten wir sozusagen dahin nehmen, weil wir wollten unser Konzept sauber in der Klinik fahren. Was ist passiert? Die Ärzte haben keinen Bock, an der Steinstraße zu arbeiten, weil es hier so geil ist und haben alle möglichen Wege versucht, um nicht da behandeln zu müssen. Nicht alle, aber die meisten. Also haben wir gesagt, okay, offensichtlich ist dieses Konzept nicht gewünscht. Ich glaube, das ist dann okay, wenn die Level der verschiedenen Standorte ähnlich sind und wenn die Strukturen und Prozesse ähnlich gut sind. Aber wenn es ein Konstrukt gibt mit super Prozessen und anderes, wo Räumlichkeiten nicht so gut sind und Logistik nicht so gut ist, hast du ein Vermeidungsverhalten. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen aus diesem Standort ein Kinder-ITN-Zentrum. Weil Kinder-ITN, erstens, wir haben ein sehr offenes Raumkonzept. Und wenn Kinder-ITN ist, dann weiß das jeder. Ne? Durch die aufwachenden, schreienden Kinder. Und da haben wir gesagt, okay, das ist cool, weil dann haben wir dort ein eigenes, separates Zentrum. Da soll dann, wenn es geht, 2 bis 3 Mal in der Woche Narkose laufen. Und dann ist das wie so eine Art Profit-Center, wo rein das läuft. Und unsere Kinderabteilung ist eh zu klein in der Klinik.
Hallo. Wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Ja, finde ich eine richtig coole Idee. Ja, dann musstest du den sogenannten Pivot hinlegen.
Ja, genau.
In voller Fahrt, um dich auf die Plansituation über Bord zu werfen, weil die halt nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Learning, denn das gehört zum Unternehmertum ebenso hinzu. Die eigene These hält so lange, bis es ausreichend Argumente gibt, die diese These widerlegen. Und wenn man dann trotzdem an der These festhält, dann ist man ein Tor, ne? Ich glaube, altdeutsch nannte man das Tor. Dann ist man wieder besseren Wissens, macht man es, ja? Und das sollte man tunlichst nicht tun. Okay, super interessant, super spannend, Stefan. Und wie würdest du jetzt aktuell deine Auslastung, du hast ja jetzt schon gesagt, nächstes Jahr 70%, danach nochmal 50%, aber würdest du sagen, du bist jetzt schon bei 50% Auslastung aktuell?
Ungefähr. Aber wir haben trotzdem mehr als 2x Potenzial, weil Auslastung alleine ist ja noch nicht Effizienz. Also wir sind halb voll mit semi-effizienten Prozessen. Also ich würde sagen, wir sind halb voll mit 80% Optimierung. Das heißt, wir können noch quasi 20% in dieser Hälfte optimieren, vielleicht auch 25, und dann können wir aber nochmal verdoppeln. Das heißt, ich glaube, revenue-technisch ist da noch 2,5x drin. Ja, so ungefähr. Wir sind jetzt da so bei 10 Millionen ungefähr, reiner Rohumsatz, also 2,5 pro Quartal sind wir jetzt gerade.
Mit Labor?
Ohne Fremdlabor, aber mit Eigenlabor. Also so 800 bis 900.000 Umsatz pro Monat. Könnte sein, dass der Juli der erste stimmt nicht. 850 könnte der Juli jetzt werden. Und ich glaube, dass das ungefähr verdoppelt werden kann. Dann sind wir so bei, also 20 und dann plus noch ein bisschen Effizienz. Und das steht auch so in unserem, wir haben so eine Art Max-Chart, wo wir hinwollen mit der Effizienz, wie viele Ärzte, was für Umsatz pro Arzt, Umsatz pro Techniker. Also man geht das eigentlich von der kleinsten Einheit, rechnest du was du an Umsatz machen kannst in den Räumlichkeiten mit der Verteilung der Zimmer, wie viel angebotene Behandlungsstunden, oder du kannst über den Stundensatz gehen und sagen, ein Arzt macht bei uns im Schnitt 380, eine PZR 130, so und so viel Zimmerstunden werden angeboten, Technikerplatz ist so und so viel wert, und dann kommst du auf einen Maximalauslastungswert und dann diskontierst du den so ein Stück weit wegen Effizienz, sag ich mal, was immer nicht geht. Ne? Mal kann einer nicht in der Spätschicht arbeiten, mal kann einer nicht in der Frühschicht arbeiten. Dann hast du immer mal einen, der plötzlich schwanger wird, kriegst du nicht voll nachbesetzt. Und da kamen wir so auf so einen Wert von 25 Millionen. Also das ist so das Umsatzpotenzial realistisch von diesem Standort.
Ja, okay. Ja, macht Sinn. Und die Klinik hast du aufgehangen unter deiner Holding, richtig?
Das geht leider nicht. Wir haben Hilfsgesellschaften, die, das könnten wir auch, lass uns das zu einem eigenen Thema mal machen, Steueroptimierung in der Zahnarztpraxis.
Oh, super, super Idee.
Wir haben Hilfsgesellschaften, mit denen wir das machen. Also es gibt eine Holding und in die Holding soll auch viel Geld fließen. Momentan fließt alles Geld in das Wachstum. Also das heißt, noch gibt es keinen. In die Holding würde es ja erst dann fließen, wenn wir entweder neue Beteiligungen erwerben wollen würden oder neue Standorte machen wollen würden oder Assets kaufen wollen würden, weil wir uns selber weniger vertrauen als einem CEO einer anderen Company. Also dann würden wir Aktien kaufen. Ja, aber momentan vertrauen wir uns mehr. Das heißt, alles, was jetzt so stehen bleibt, wird eigentlich relativ schnell reinvestiert in Wachstum. Also von daher, ja, aber da gibt es Hilfsgesellschaften und Hilfswege, wie du dann doch Geld in die Holding kriegst. Aber es ist nicht, das MVZ unter die Holding zu setzen. Wobei gerade ein Präzedenzfall läuft, ne? Und wenn der durchkommt, könnte sich das sehr schnell ändern. Es gibt momentan ein Konstrukt, das das gerade bis zum Ende durchfechtet. Also die das jetzt einklagen wollen, dass man das MVZ darunter setzen kann. Und das könnte ja zu einem Präzedenzfall werden, falls das durchkommt. Weil eigentlich gibt es keinen guten Grund, das nicht zu machen. Korruption kann kein Grund sein, weil Beteiligungen sind ja trotzdem nicht möglich von Nichtärzten. Am Ende des Tages sehe ich da einfach wirtschaftlich gesehen keinen Vorteil. Und eigentlich sollte ja alles dafür getan werden, dass reinvestiert wird. Und das würde ja Reinvestitionen begünstigen und auch Übernahmen von großen Konstrukten begünstigen im weitesten Sinne.
Ja. Also beispielsweise, wenn die Holding zu 100% dir gehört, dann als Zahnarzt gehört, dann kann man das schon jetzt überhaupt nicht verstehen, warum das nicht geht.
Genau. Wichtig ist, dass dann nicht weitere Leute an der Holding beteiligt werden dürfen. Du könntest eine Holding machen mit mehreren Ärzten. So hättest du dieses Beteiligungskonstrukt auch, dann müsstest du nicht jeden immer an jedem MVZ beteiligen. Wenn es unternehmerische Zahnärzte gäbe, die sich zusammenschließen wollten, wäre die Möglichkeit, sich an der Holding zu beteiligen, und alles, was drunter ist, mehrere MVZs und von mir aus auch noch andere Gesellschaften, könntest du dann splitten. Und das würde natürlich das Asset wertvoller machen und mehr liquide, ein Stück weit.
Ja, cool. Stefan, sollen wir überhaupt noch in unser Thema reingehen?
Wir gehen noch weiter über Unternehmertum quatschen und machen das Thema nächstes Mal. Mir ist das wurscht.
Ja, aber eigentlich hast du einen perfekten Trigger schon gesetzt, und zwar, indem du gesagt hast, bis Ende des Jahres musst du nochmal 30 FTEs aufbocken. Und man muss ja mal sagen, es ist ja alles nicht so einfach. Jetzt haben wir schon mal über Onboarding gesprochen. Wir haben auch über Teams gesprochen. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist mal, und das ist, glaube ich, enorm pragmatisch, das ist jetzt mal den Zusammenhang deklinieren zwischen Stimmung und Performance in Teams. Ja, das Thema ist aufgekommen. Neulich war Alex Kuttinger hier. Ist er übrigens heute hinter der Kamera?
Nee, der hat mir heute alles aufgebaut. Ich habe es ganz alleine hier gemacht.
Ach.
Der ist auch immer mehr unterwegs. Den siehst du auch nicht mehr, den Jungen. Das ist.
Ja, auf jeden Fall war er neulich für eine Woche hier oben im Norden. Ich glaube, er hatte sowohl Kundentermine, als auch war er als Aussteller auf der Opti-Summer School und hat da viel gemacht. Und er sagte, also pass auf, das ist eigentlich eins der Themen, die ihn am meisten beschäftigen, intellektuell, aber auch pragmatisch. Und er hat gesagt, ja, das ist eigentlich ein Megathema, dass wir das mal tiefer legen sollten. Und das haben wir jetzt hiermit mal gemacht. Wir haben drei Thesen aufgestellt oder beziehungsweise drei Themen, die wir besprechen wollen. Und die erste war, die Teamstimmung hängt von Rahmenbedingungen und dem menschlichen Miteinander ab, sei es durch die Führungskräfte oder das Team. Das heißt, zunächst müssen wir uns mal so ein bisschen über die Stimmung annähern. Wir sagen ja Stimmung und Performance, Performance, Stimmung. Wie hängt das zusammen? Und wenn man es jetzt mal so ein bisschen belustigt betrachten würde, also so ein alter Kantinenwitz ist, je besser die Stimmung im Team, desto schlechter ist die Performance. Also das ist das, was eigentlich immer so durch die Gänge geraunt wird. Und da würde ich ganz gerne mit dir mal austauschen, ob das auch deine Erfahrung ist. Ne? Je besser die Stimmung, desto schlechter die Performance. Der Umkehrschluss heißt, je schlechter die Stimmung, desto höher die Performance. Hast du das festgestellt? Also das ist ja immer sozusagen das, ja, ich sag mal so, das Wissen, was im Volke ist, was alle so meinen. Je mehr gelacht wird, desto weniger passiert. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Also ich habe wirklich die komplett konträre Erfahrung, dass je schlechter die Stimmung ist, umso schlechter ist auch die Performance. Es geht hier gar nicht so sehr um die Stimmung im Moment, weil die kann bei einzelnen Personen auch mal schlecht sein. Ja, da hat jemand vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen, weiß ich nicht, der Hamster ist gestorben oder weiß ich nicht, der Katze geht's nicht gut. Das sind aber Dinge, über die ich gar nicht rede, sondern es geht hier um die Grund-Makro-Stimmung und je größer die Praxis ist, umso weniger kann man auch sagen, es gibt eine Gesamtstimmung, sondern wie ist die Stimmung in der Abteilung? In einer kleinen Praxis gibt es nur eine Abteilung, das ist, sag ich mal, ein Behandler mit seinem kleinen Team. Da ist die Makrostimmung wirklich sehr, sehr gleich. Also da ist relativ schnell in der Praxis die gleiche Stimmung. Das war früher auch so. Ne? Wenn schlechte Stimmung war, hatten die 6 Leute alle irgendwie schlechte Stimmung, weil einer oder 2 Leute das Ganze runtergezogen haben. Meistens ist es der Chef. Ja, weil der natürlich als Multiplikator am meisten Einfluss hat. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, wie viel Einfluss hat eine einzelne Person, also wie viele Konnektoren hat sie zu anderen, umso mehr wird sie auch zum Multiplikator der Stimmung. Das heißt, gerade Teamleiter oder Führungskräfte oder Inhaber haben einen größeren Multiplikator auf Stimmung als ein Azubi. Oder wenn der Azubi total kommunikativ ist, hat er auch einen hohen Multiplikator. Aber in der Regel ist es schon so, dass je mehr Leuten man grundsätzlich Kontakt hat und je mehr Gewicht das eigene Wort hat, also die eigene Stimmung, umso mehr ist das, dass derjenige das beeinflusst. Das heißt, eine schlecht gelaunte Teamleitung kann zumindest mal schon mal ein ganzes Team runterziehen und im Teamleiter-Meeting, wenn es das gibt, auch das andere Team, auch die anderen Teamleiter und mit direktem Kontakt zum Chef auch den Chef. Ja, also so, es geht immer eine Stufe nach oben, eine Stufe nach unten und in den meisten Praxen gibt es ja nicht mal mehr als 3 Stufen. Ja, das ist eigentlich, ne, deswegen hat die zweite Führungsebene eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle bei der Stimmung in der Praxis, weil sie nach unten beeinflusst und nach oben. Der Chef, wenn im kleinen Konstrukt, hat der eben diese Teamleiterrolle und kann nur nach unten beeinflussen, weil oben drüber gibt es ja nur noch den Markt. In einem sehr großen Konstrukt hat der Chef eigentlich auf die direkte Stimmung nicht mehr so viel Einfluss. Also oft unten, sag ich mal, ich habe jetzt nicht mehr so einen Einfluss auf die Stuhlassistenzen. Das haben halt die Teamleiter und die bei uns die Head-of-Positionen, die sehr viel mit den Teamleitern. Das heißt, diese Mittelpositionen, die eine Ebene nach oben und nach unten beeinflussen können, extrem, extrem wichtig. Jetzt ist es so, dass eine Stimmung im Makro eigentlich niemals aufgrund von Einzelereignissen extrem, es gibt solche Ereignisse, das sind diese Black Swan-Events, ne? Weiß ich, plötzlich Corona bricht aus, alle mega Panik, Unsicherheit, ist so ein Makro-Event von außen. Das kann so eine Stimmung natürlich kippen. In der Regel ist es aber so, dass es viele kleine Sachen sind, die im Daily Business hintereinander kommen. Also so ein Tag versaut sich halt nicht von alleine, sondern da müssen schon mal, wenn die Stimmung vorher gut war, dann reicht ein Ding nicht aus. Dann kann das absorbiert werden. Und es gibt so eine Art Absorptionskapazität, wie so ein Stoßdämpfer. Und meistens ist es dann die 5., 6., 8. Sache, die dann wirklich die Stimmung zum Kippen bringt. Und das Kippen der Stimmung ist dann, wenn Leute etwas sagen, was sie besser nicht gesagt hätten. Wenn es irgendwie verletzend wird. Oder wenn im Affekt irgendeine Handlung passiert, die dann wirklich in den Kern geht. Also die dann wirklich die Leute dazu bringt, dann auch was zurückzusagen. Das ist, je nachdem wie stabil das Team ist, kann das mehr sein oder weniger. Und das ist dann der Punkt, an dem eigentlich von alleine die Stimmung erstmal nicht mehr besser wird. Weil es echte Gräben gibt, die dann entstehen. Zwischen zum Beispiel 2 Leuten, ja, die sich dann einfach richtig tief zerstritten haben, aufgrund dessen, dass 5, 6, 7, 8 Sachen passiert sind. Immer die Yvonne. Ich habe es ihr jetzt zum 50. Mal gesagt und jetzt hat sie es wieder. Die macht das extra. Sowas, so in der Richtung. Und das können alle möglichen Dinge sein. So, und dann bist du an dem Punkt, wo du ohne Moderation, entweder sind das so Leute, die sehr reif sind und die brauchen ein bisschen Zeit, dann kommen die wieder aufeinander zu. Dann kann die Stimmung von alleine wieder besser werden. Es kann aber auch sein, dass man dadurch langfristige Schäden, also Narben sozusagen in der Beziehung dann hat. Und dann kann so eine schlechte Stimmung sich vernarben, chronisch werden. Und dann hast du plötzlich, eine Zeit lang nicht hingeguckt und dachtest, das wird schon wieder. Und plötzlich hast du eigentlich eine versaute Abteilung, wo du fast schon vor einer Personalentscheidung stehst, wie kriege ich das wieder hin? Das ist so ein bisschen mein Take. Erstmal auf diese erste Makrofrage.
Ja, also ich bin komplett bei dir. Ich habe auch die genau gegenteilige Erfahrung gemacht von dem, was so Land auf Land ab erzählt wird. In dem Moment, wo du schlechte Stimmung im Team hast, hast du eigentlich eine ganz miserable Performance im Regelfall. Der Regelfall bedeutet, es gilt für alle, ich sag mal so, Abteilungen, die produktiv kreativ sind. Die Abteilungen, die sozusagen administrativ abarbeitend sind, also Buchhaltung. Also ich habe selten irgendwie ein Team gehabt, wo in der Buchhaltung viel gequatscht wurde oder wo die Stimmung da außerordentlich gut, aber auch nicht außerordentlich schlecht war. Die war irgendwie neutral. Das heißt, je nach der, wenn man so will, Gattung der Abteilung, kann man da auch schon Unterschiede irgendwie feststellen. Aber ich habe grundsätzlich, kann ich sagen, wenn die Stimmung im Team gut ist, dann geht man auch den extra Schritt. Ich habe heute eine Statistik gesehen. Weißt du, was der größte Punkt ist, was ein Menschen in Unternehmen hält? Ein Menschen, schätz mal.
Die direkte Führungskraft.
Nee, es ist weder Geld, es ist weder die sehr gute Führungskraft. Es ist, habe ich einen sehr guten Freund oder eine Freundin in dem Unternehmen?
Ja, okay. Ja. Also Beziehungen, ne, im weitesten Sinne.
Habe ich eine sehr gute Beziehung mit irgendeinem, also habe ich eine Freundschaft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auch wenn alle anderen Sachen schlechter sind, beziehungsweise woanders besser sind, man bencht ja immer, ne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Unternehmen verlasse, sehr, sehr, sehr gering. Und das fand ich, das ist heute rausgekommen, heute können wir mal gucken, das ist der 21. Juli, ist da eine Untersuchung rausgekommen, fand ich wahnsinnig spannend und hat mir wieder mal irgendwie so ein bisschen auch in Bezug auf unser aktuelles Thema gezeigt. Also eigentlich muss man schon versuchen, die Stimmung hochzuhalten und man muss fördern, dass die Mitarbeiter sich miteinander gut vernetzen und gut verstehen.
Die Frage ist, was habe ich zu verlieren, wenn ich gehe? Das ist so das, eigentlich die Frage dahinter, ne? Und das Größte, was du verlieren kannst, ist eine gute persönliche Beziehung, weil Gehalt kannst du eins zu eins ersetzen, eine gute Beziehung kannst du nicht. Du kannst nicht sagen, hey, da habe ich jetzt auch sofort eine gute Beziehung. Du kannst sagen, ich habe sofort das gleiche Geld da. Du kannst sagen, ich habe sofort die gleiche Fachtätigkeit
da. Das stimmt.
Aber du kannst nicht sagen, ich habe sofort die gleichen Freundschaften und auch gemeinsame Memories und so diese eingespielten Sachen und unsere Insider. Mit wem mache ich meine Insider dann, ne, wenn ich da in einem neuen Arbeitsplatz bin?
Ganz sicher. Es heißt ja auch nicht, dass es dann unmöglich ist, das wiederzufinden, aber es ist eine gewisse Unsicherheit. Ne? Wie du richtig sagst, es ist keine Unsicherheit, ob ich am 28. das Geld auf dem Konto habe. Dafür sollte es keine Unsicherheit geben. Aber es ist eine Unsicherheit, ob es mal wieder jemand gibt, mit dem ich quasi, was ich Montag früh über die Sportergebnis feixen kann, mit dem ich Dienstagabend zum Federball, Handball, Fußball gehe und so weiter und so weiter und so fort. Das wird dann immer wahrscheinlich dann ein bisschen dauern. Auch nicht unmöglich, aber das wird dann auch möglicherweise kommen. Aber die Angst, das Eingefahrene zu verlieren, das wiegt am stärksten. Thema 2, Stefan, direkt mal harter Cut und darüber. Die langfristige Teamperformance steht im direkten Zusammenhang mit der Stimmung. Oder genauer gesagt, jetzt kommen wir zu deinem absoluten Lieblingsthema oder einem deiner Lieblingsthemen, der Abwesenheit von Demotivation. Das heißt, man macht hier hat man bewusst eine inverse Formulierung benutzt. Und da möchte ich dich mal drauf anteasern. Abwesenheit von Demotivation. Ne? Erklär doch mal, wie du das erklärst oder was sind so Demotivatoren und wie versuchst du die von der Bildfläche zu tilgen?
Genau, also das Framework, was dahinter steht, ist eigentlich die Annahme, dass jeder grundsätzlich seinen Beruf gerne macht und dass er grundsätzlich motiviert ist und mit den allerbesten Intentionen zum Beispiel in einen neuen Beruf geht, also zu einem neuen Arbeitgeber geht. Und grundsätzlich ändert sich ja auch beim Arbeitgeberwechsel das, was du zu tun hast, nicht, außer du gehst in eine andere Position. Das bedeutet, wenn ich es schaffe, Demotivatoren zu eliminieren, die dafür sorgen, dass Friktion entsteht oder dass ich zum Beispiel Bauchschmerzen habe, wenn ich zur Arbeit gehe, oder die mich grundsätzlich in Schmerz versetzen, also dieses Pain, ja, dass du sagst, ich kann meine Arbeit eigentlich nicht richtig machen, ich muss jedes Mal durch diesen Schmerz gehen. Und da gibt es meines Erachtens so 2, 3 Kategorien. Das erste sind halt menschliche Demotivatoren. Das heißt, wenn es auf der Arbeit Menschen gibt, mit denen ich nicht klarkomme, die mich im schlimmsten Fall mobben, im besten Fall, mit denen ich einfach nicht connecte. Und das bedeutet ja, dass es mich ein Stück weit Energie kostet, auf die Arbeit zu gehen. Das ist dann, wenn zum Beispiel Krankheitstage hochgehen, ne? Wenn du merkst, plötzlich in deiner Abteilung, da fehlen die Leute plötzlich viel, viel mehr als vorher, dann kannst du davon ausgehen, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Demotivator geht, meistens im menschlichen Bereich, der dazu führt. Und das ist ja dann auch schon ein Performance-Drop. Also alleine eine Krankheitsrate von 10 Tagen mehr pro Jahr, deswegen ist ja auch in der Pflege der Krankenstand so hoch. Die haben dort 25, 30 Krankentage. Die haben mehrere Demotivatoren. Die haben ein schlechtes Gehalt, die haben meistens einen super harten, häufig echt miesen Job und die sind mit Bürokratie zugeschissen. Ja, das heißt, wie viel Motivation musst du mitbringen, um diese Demotivation zu überwinden? Und deswegen ist es eben auch ein Mangelberuf. Aber die ZFA ist eben auch ein Mangelberuf, weil wir eben auch dieses Thema, wir haben einen grundsätzlich stressigen Beruf. Das heißt, es ist häufig zeitkritisch, es ist häufig, dass Patienten sich beschweren. Und dementsprechend muss ich als Arbeitgeber schauen, dass meine Prozesse erstens so smooth sind, dass du wirklich die eigentlich schöne Tätigkeit, am Stuhl zu arbeiten, gerade für Ärzte und für das zahnärztliche Fachpersonal, so gut machst in Form von einer guten Führung, einer guten Prozessoptimierung, einem fairen Gehalt. Es muss nicht immer oben drüber sein, aber zumindest ist es ein Hygienefaktor. Und zu schauen, dass das Teamgefüge, also die Kultur stimmt. Wenn du diese drei Demotivatoren oder vier von mir aus auch, wenn man den einen so halb zählt, wenn du die wegnimmst, also wenn du das wegnimmst im Sinne von, da gibt's keine Baustellen, dann ist automatisch Motivation das Resultat. Weil du einfach merkst, hey, hier fluppt's. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Ich werde nicht behindert. Ich habe gute Connections bei mir auf der Arbeit. Und dann brauchst du nicht zusätzliche Möhren dahin zu hängen als Motivator. Das funktioniert nicht. Wenn auf der einen Seite Schmerz da ist und du versuchst, den Schmerz auszugleichen mit, keine Ahnung, wir haben jetzt einen Obstkorb oder wir haben jetzt einen Gym im Keller, so wie wir, aber eigentlich ist die Arbeit scheiße, dann ist das nicht das Erste, was du fixen solltest. Es ist nicht, in einen scheiß Arbeitsplatz irgendwelche Incentives zu packen, sondern die Incentives sind on top, wenn der Rest stimmt. Dann hast du natürlich nochmal einen Lock-in-Effekt und dann ist es noch geiler. Aber grundsätzlich musst du erstmal die Demotivatoren abstellen, also das, was dich wirklich behindert und ankotzt, bevor du das hinzu machst. Also erstmal weg von Schmerz, dann hin zu Pleasure. Und erst weg von und dann hinzu. Weil ansonsten funktioniert's nicht. Weil beides gleichzeitig hebt sich auf und Schmerz wiegt immer irgendwie 3-4 Mal schwerer als, ne, gib einem Affen 2 Bananen, nimm ihm eine wieder weg, dann ist er unglücklicher mit einer Banane als vorher, wo er gar keine hatte. So, das ist eigentlich das Prinzip davon.
Ja, wie gesagt, wer das nochmal nachlesen will, das ist auch alles lange und breit erforscht, das ist das sogenannte Herzberg-Modell, ne? Ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hattest, also auf jeden Fall hier auch nochmal schauen, das ist der Eisberg unterm Wasser und der Eisberg überm Wasser. Unterm Wasser sind die Demotivatoren und über dem Wasser sind die Motivatoren, also das, was man sieht, was man besser machen kann und das, was da unter ist, das, was sozusagen das die Titanic dann links und rechts aufschlitzt und das Schiff untergehen lässt. Also super erklärt, Stefan, fast auf den Punkt, genauso wie es im Wirtschaftslexikon steht.
Also das ist wirklich, ich habe viel aus dem Wirtschaftslexikon, das ist wirklich ein Learning, das wir aus dem Operativen haben. Ne? Und vielleicht nochmal 1-2 praktische Tipps. Wie mache ich das denn dann jetzt in der Praxis? Und zwar, du wirst als Inhaber nie so nah dran sein an den Schmerzen deiner Mitarbeiter, wie die Leute, die diesen Schmerz jeden Tag erfahren. Also außer du bist in einer sehr kleinen Praxis, dann funktioniert das gut. Dann wirst du es wahrscheinlich mitbekommen. In einem größeren Konstrukt brauchst du die Teamleitungen oder dein Management, das wirklich mit dem Ohr hinhört. Und dafür brauchst du als allererstes mal eine Kultur der Offenheit. Das heißt, dass Leute ein Forum bekommen, das kann unterschiedlich sein. Das kann entweder sein, dass man das in einem anonymisierten, in der Issuebox macht. So haben wir damals angefangen. Du kannst regelmäßige Umfragen machen. Ne? Von euch gibt's ja eben auch die professionelle Umfrage, wo man wirklich dann die Flop 10 eben dann sieht. Ja, und dann an diesen Flop 10 arbeitet und nicht an irgendetwas, wo du denkst, dass es denen wirklich wichtig ist. Du musst die Leute fragen. Und die müssen in einer Kultur der Offenheit auch wirklich eine Antwort geben können, ohne Angst zu haben, dafür verurteilt oder sogar bestraft zu werden. Ansonsten wirst du es nicht hinbekommen, diese Demotivatoren abzustellen, weil du sie gar nicht kennst. Weil du einfach nur das ist wie beim Controlling, ja, wenn du nicht misst, dann ist es ein Blindflug und du fliegst auf Sicht. Und dementsprechend brauchst du auch ein Controlling für deine Mitarbeiterzufriedenheit, genauso wie für deinen Customer Success und deine Operations und deinen Finance und so weiter.
100%. Und das ist sogar eine der wichtigsten Kennziffern, wie man weiß, weil man weiß, wenn die Zufriedenheit im Team besonders hoch ist, dann ist das Einzige, was besonders niedrig ist die Insolvenzquote und alles andere auch, was negativ ist. Und es ist eine direkte Korrelation zum Gewinn und zum Umsatz da auch zu sehen. Ich hier nochmal ein bisschen weiter über andere Branchen gedacht. Also zum Beispiel Demotivatoren, auch wenn die Stimmung im Team beispielsweise sehr gut ist, ist immer sowas wie Arbeitssicherheit. Ne? Wenn die Arbeitssicherheit nicht gewährleistet ist, sowohl per se auf den Job bezogen, das heißt, wenn es immer Wir sind VW und gehören in der nächsten Entlassungswelle von den nächsten 5000 Leuten an. Das ist ein Punkt, aber auch die Arbeitssicherheit per se. Das heißt, wenn du irgendwo hantierst und hast nicht die entsprechende Schutzkleidung, nicht die entsprechende Ausbildung, wie du mit gewissen Stoffen umgehst, ne, dass dir vielleicht was ins Auge spritzt und so weiter, das ist ein sehr, sehr großer, niemals wegzubezahlender, egal mit welchem Geld, Demotivator. Also das sind so all die Sachen, die im Herzberg-Modell auf der Demotivatoren-Seite stehen. Also gerne nochmal googeln und nachschauen, dann hat man sich das nochmal erklärt. Und hier für uns der nächste Punkt, der so relevant und so sicher ist, das Thema 3. Wir haben jetzt hier mal einen gedoppelt. Daher Thema 4 und 3, das ist dasselbe. Also wer trotz guter Bedingungen nicht integrierbar ist, sollte konsequent aussortiert werden. C-Player, Schadenstimmung und Leistung des Teams. Mit C-Player muss man sagen, wir haben schon mal eine Folge gemacht über A, B und C-Mitarbeiter, wo wir ganz genau erklärt haben, was sind A, B und C-Mitarbeiter. Stefan hat da seine Definition für die Denta 1 Klinik, also die ganz präzise nochmal dargelegt. Hier gilt es, und C-Player sind damit gemeint, ja, wenn man so will, besonders renitent und nicht zu dazu passend, dass der Fortschritt des Unternehmens und die Ziele erreicht werden. Ne? Und Stefan, du kannst ja nochmal einen kurzen Recap machen. Was sind also nur, wie gesagt, zwei Sätze zu A, B und C Mitarbeitern, sodass wir das definiert haben, und dann gehen wir hier ins Thema.
Genau. Also im Endeffekt haben wir eine Zwei-Achsen-Matrix, wo wir Player einsortieren können. Ne? Auf der Y-Achse ist wie man sie beschriftet, ist eigentlich egal. Du kannst auf die Y-Achse entweder die Skill-Level, also das Fertigkeitslevel in ihrem jeweiligen Bereich, zum Beispiel wie gut ist jemand im Operieren als Chirurg oder wie gut ist die Stuhlassistenz oder wie gut rechnet diese Kraft ab. Und auf der X-Achse wäre dann die Leistungsbereitschaft, also das Wollen. Können auf der Y-Achse, Wollen auf der X-Achse. Wenn jemand kann und will, also er ist super fähig und er hat eine hohe Motivation, dann ist es ein A-Player. Und wenn jemand will, aber noch nicht so gut kann, ist es ein B-Player. Das ist jemand, der hat die Bereitschaft, der will sich entwickeln, der ist vielleicht neu oder der hat noch nicht so viel Erfahrung oder der ist gerade in ein neues Level hochgestiegen und war vorher ein A-Player auf seinem Level und ist auf seiner neuen Ebene aber erstmal ein B-Player, weil er da noch nicht competen kann, aber er hat Bock. Ja, das ist jemand, den du eben von B auf A ziehen kannst, weil er eben will. Weil jeder, der möchte, wird sich über die Zeit verbessern. So, und dann haben wir eben diesen großen Fundus der C-Player. Das sind die können, aber nicht wollen. Das heißt, das sind Menschen, die bewusst entscheiden, ihre Leistung nicht konstant abzurufen. Weil, aus verschiedenen Gründen. Ja, weil sie demotiviert sind. Vielleicht auch aufgrund dessen, dass sie eben nicht das richtige Environment haben. Oder weil sie grundsätzlich eine Zeit lang gezeigt haben, was sie können und dann runtergefahren haben, weil sie sagen, ich mache jetzt mal hier ein, ich könnte zwar, aber ich mache nicht. Also das sind eigentlich Leute, die fast gegen das Unternehmen arbeiten. So, und dann haben wir den sehr einfachen D-Player-Part. Das sind Leute, die können nicht und die wollen nicht. Und von denen trennen sich Unternehmen meistens sehr, sehr schnell und automatisch. Das ist gar nicht so das Problem, weil die sortieren sich irgendwie selber aus. Ne? Die C-Player sind das Problem, die eigentlich grundsätzlich manchmal sehr wertvoll sind. Ja, die Einzige, die das und das abrechnen kann. Der Einzige, der Implantate setzen kann. Die Einzige, die, wenn sie mal einen guten Tag hat, jeden in der Hand umdrehen kann, aber wenn sie einen schlechten Tag hat, verekelt sie die Patienten. Ne? So die klassische Praxismanagerin. Und das ist das Problem. Wenn wir solche Leute haben, und das ist ja jetzt auch das Thema, dann sollte man eine Zeit lang versuchen, diese Leute, vor allem wenn sie mal A-Player waren oder sie waren mal B-Player, sie wieder zurückzucoachen. Das kann funktionieren, dass jemand mal kurz einen Dip hat. Also wir machen da ein regelmäßiges Rating und wir haben das im Endeffekt durch unsere Core-Values, weil am Ende des Tages ist dieses Wollen, wie sehr legt jemand das Verhalten an den Tag, was wir hier erwarten? Wie sehr hält sich jemand an unsere Regeln, an unsere Grundsätze und Glaubenssätze? Bei uns sind das eben diese 5 Core-Values. Ne? Alles außergewöhnlich, wir sind leidenschaftliche Vollgasgeber, wir sind zielstrebig, wir sind herzlich positiv miteinander und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann wissen wir, derjenige will. Und dann gibt es dann so ein Rating von 1 bis 10. Und wenn jemand im Durchschnitt unter eine 5 fällt, dann ist das für uns ein Alarmsignal, dass wir mit dem reden und sagen, hey, dein Verhalten passt nicht so ganz zu dem, was wir hier erwarten. Und wenn man jetzt an dem Punkt ist, und deswegen sind wir jetzt gerade hier bei diesem Thema, schaffen wir die richtigen Voraussetzungen? Also haben wir alle Demotivatoren weggenommen? Zumindest mal für viele, die bei uns arbeiten. Also wir haben viele A-Player und die können in dem System, was wir gebaut haben, sehr gut performen. Dann ist am Ende des Tages irgendwann auch gut. Das heißt, dann sind die Leute, die trotzdem eben in diesem System nicht performen, entweder nicht passend, weil ich habe, bevor wir live gegangen sind, das Schiff erwähnt als Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kreuzfahrtschiff sind und derjenige ist eigentlich ein Speedboat-Typ und gibt auf, der will Speedboat fahren, ja, aber wir sind halt ein Dreamliner, ja, wir cruisen in die Richtung und dann muss derjenige in ein anderes Vehikel. Dann muss der vielleicht in eine andere Praxis. Oder sollte der gar nicht auf einem Boot arbeiten, dann muss er vielleicht sogar die Branche wechseln, weil vielleicht ist der viel besser im Vertrieb oder vielleicht ist der viel besser in der Pflege aufgehoben. Das heißt, man muss sich an einem gewissen Punkt als Inhaber die Frage stellen, muss ich jetzt mein System auf diese eine Person immer weiter anpassen oder ist das System für die meisten Leute passend und ich brauche einfach die Leute mehr, die in dieses System passen. Und hier sehe ich viele Inhaber, die den Fehler machen und versuchen dann diese eine Person irgendwie zu halten, weil sie irgendwas mitbringt, was ganz kurzfristig nicht ersetzbar ist. Langfristig ist alles ersetzbar, ja, aber die diesen Pain nicht gehen wollen, obwohl sie eigentlich eine gute Arbeitgebermarke haben und ein guter Arbeitgeber sind und eigentlich die Person eher das Problem hat mit dem System, als dass das System wirklich schlecht ist. Und da gibt es schon objektivierbare Dinge, ja, wie Gehalt, wie kann der seinen Arbeitsplatz wirklich gut ausüben? Kommt er mit allen nicht klar und sagt, ganz ehrlich, alle anderen sind Arschlöcher? Oder ist es wirklich, ganz ehrlich, alle anderen kommen miteinander klar und er kommt mit keinem klar? Dann sind das für mich Indikatoren zu sagen, okay, vielleicht sollten wir uns mal zusammensetzen und schauen, ob das wirklich noch gemeinsam passt. Und dann würde langfristig Team-Performance in vielen Praxen massiv nach oben gehen. Ich habe ein Beispiel gar nicht aus der Zahnarztpraxis. Ich habe einen sehr guten Freund von mir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, wir sehen uns nicht so oft, alle 3 Monate vielleicht, aber wenn wir uns sehen, ist von früher Abi-Zeit zusammen gemacht, ein sehr enges Band. Und er ist in einem Konzern und es ist so krass, wenn einer in einem Konzern einmal Fuß gefasst hat, kriegst du den nicht mehr raus. Und die haben eine Abteilung von 20 Leuten. Und er sagt, diese eine Person vergiftet seit 20 Jahren die gesamte Abteilung und keiner hat Bock zu arbeiten, keiner hat aber auch Bock zu wechseln, weil es zu gut bezahlt ist. Und die ganze Abteilung wird durch diese Person komplett ausgebremst in der Performance und mein Teamleiter kann nichts dagegen machen, weil denjenigen rauszuschmeißen so teuer ist, dass die ganz oben sagen, ganz ehrlich, dann setz den halt irgendwo in die Ecke oder dann gib dem irgendwelche Aufgaben. Aber es funktioniert nicht, weil der immer wieder Wege findet, alle Leute anzupissen. Und so darf es eigentlich in einem inhabergeführten Unternehmen niemals sein. Ihr seid als CEOs am Steuerrad eures eigenen Unternehmens und das ist dann eure, also es ist eure Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu schaffen und es ist aber auch eure Aufgabe, fremde Elemente, die nicht in diese Rahmenbedingungen, obwohl die gut sind, passen, langfristig zu entfernen, damit das Team, was da ist, wirklich performen kann. Das ist so mein Take auf dieses Thema.
Ja, also eigentlich ist er ja auch selbsterklärend. Also 100% richtig. Und das, was du nennst von einem Beispiel von einem deiner besten Freunde, 100% dieser Fälle, ich habe die von meinem Freund, mit dem ich im Studium war, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, da sind viele in Konzernen, viele haben Verantwortung über viele Leute. Einer hat mir nur das erst gerade erzählt, der ist zuständig für 70.000, der hat 70.000 Mitarbeiter mittlerweile unter sich. Und was sie dir da für Geschichten erzählen in diesem Teams mit einem, also mit einem noch brutal starken Betriebsrat, darfst du ja noch nicht mehr jemanden eine andere Aufgabe geben. Ja, das ist ja nicht mal so, dass du jemand das Gehalt irgendwie kürzen willst oder weg. Darüber reden wir ja gar nicht, ne? Sondern das sind ja auch Leute, die müssen ja dann quasi die gleiche Aufgabe weiter haben. Es muss da der blanke Horror sein. Da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, das wäre für mich echt grausam.
Also es wurden Regeln eingeführt in dieser Abteilung, die wurden nur wegen dieser einen Person eingeführt. Das heißt, es wurde ein ganzer Bürokratieapparat, wann man sich krank melden muss, wann Aufgaben übertragen werden können, wie viele Stunden vorher irgendwie maximal irgendwie gesagt werden kann, ich kann das nicht machen, weil das von dieser einen Person immer gemacht wurde. Alle anderen machen das nicht. Und nur wegen, das war ja mal das Thema Bürokratie, wegen einer Person wird dann ein Apparat aufgebaut und der alle anderen langsamer macht. Das ist echt total Banane, ne? Also sowas würde in China oder in den USA würde es nicht passieren. Deswegen haben die andere Outputs pro Person, weil alle anderen Personen performen können und wenn eine Person nicht passt, dann wird die halt rausgenommen aus dem System, weil sie dann halt nicht reinpasst. Und hier hast du quasi ein Abo auf deinen Job. Also nicht überall, aber in jedem Unternehmen, was irgendwann so einen Betriebsrat hat und so langsam in Richtung großer Mittelstand-Konzern geht, ne?
Ja, also ich glaube, das Bild, was ich jetzt mache, stimmt nicht ganz, aber es stimmt grob. Man ist nur so gut wie der schlechteste oder der am niedrigsten Performance seines Teams. Das stimmt zwar nicht genau, wenn man sagt, das ist wie ein Stapelläufer. aber es geht in die Richtung. Das heißt, wenn jemand das Team ausbremst, mit, auch wenn es zu viele sinnlose Sitzungen sind, ne, wo er sagt, ja, ich habe das noch nicht verstanden oder das muss ja klarer gemacht werden oder ich habe offiziell, also so Lieblingssprüche von, sind, die ich höre, ich habe offiziell, weiß ich das noch gar nicht. Ne? Ja, du weißt es doch. Das hat dir doch irgendjemand gesagt. Ja, aber offiziell wurde es mir noch nicht gesagt. Also wenn ich das höre, da weiß ich, da kann ich relativ sicher auf 10 Mitarbeiter tippen. Ne? Also das sind so ziemlich meine Lieblingssprüche. Und da kann ich noch ein paar andere nennen. Also die, also Indikatoren dafür sind eine übermäßige Anzahl an Meetings, um was aufzuklären. Ein Arbeitskreis, ne? Sinngemäß, wer nicht mehr weiter weiß, bildet einen Arbeitskreis, ne? Also, wo das nochmal irgendwie extra besprochen werden muss, wo man das nochmal extra dokumentieren muss und wo dann nochmal alles zusammengestellt wird, um die offenen Fragen zu stellen. Das sind regelmäßig Indikatoren für 10 Mitarbeiter und für sehr, sehr, ja, nicht performante Teams, ne? Und da muss man auch sagen, wenn man es hinkriegt und gerade wir beide sind ja im inhabergeführten Bereich, dann muss man diese Teams schnellstmöglich um diese C-Mitarbeiter erleichtern. Ja, und das klingt jetzt hart, aber das musst du machen, sonst belastest du das Leben von, nicht nur von dir selber. Das kann man ja sogar fast sagen, das Leben von dem Chef kann ja egal sein, aber du belastest das Leben von allen Mitarbeitern, die in dem Team sitzen.
Ja, ist natürlich in dem jetzigen Environment, ne, ZFA auf Platz 1 der Mangelberufe, eine sehr große Herausforderung, aber wer dieses Problem löst, wird mit einer Effizienzsteigerung von gefühlt 20-30% belohnt. Und bei mehr oder weniger gleichen Kosten. Und wenn du das hast, wenn du diese Effizienzsteigerung hast, dann kannst du die Leute, die da sind, auch 10-15% besser bezahlen als der Markt und dann bleiben die auch. Also das heißt, du musst erstmal aus dieser Notsituation, dass du jeden halten musst, rauskommen, damit du selektieren kannst. Und das ist natürlich dann wieder, dann sind wir wieder beim Thema Marketing und Employer Brand und Kommunikation und vielleicht auch erstmal Verzicht auf 2-3% Marge, ne, um eben das zum Laufen zu kriegen, muss man bereit sein, das zu tun. Ansonsten wird man aus diesem ewigen Zyklus nicht rauskommen.
So ist das. Stefan, ich glaube, das war wieder eine volle Folge. Ich hätte am liebsten noch weiter über Unternehmertum und Status Quo Klinik gesprochen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt nochmal über die Sommerpause. Entweder die August- oder September-Folge. Gehen wir da mal strukturiert durch, auch mal durch die Zahlen. Ne? Dann nehmen wir das mal wirklich auf die Agenda. Ich glaube, das interessiert viele. Und nicht jeder, möglicherweise jeder verfolgt die LinkedIn-Posts oder den YouTube-Channel. Das heißt, das bringen wir auch nochmal auf die Ohren.
Hast du meinen neuen Kanal schon abonniert?
Nein, habe ich noch nicht.
Dann muss man noch. Und die Glocke aktivieren. Also es gibt einen neuen YouTube-Kanal, wo ich wirklich jetzt sehr lange Videos mache und einzelne Frameworks, wie wir das machen, erklären. Ich habe gestern mit Alex 2 35-Minuten-Videos gedreht, wo ich das alles aufzeichne, wie wir Funnel bauen und wie wir Mitarbeiterführung, unsere Systeme, ich erkläre das alles. Es gibt wirklich einen neuen Kanal, sind jetzt erst 3 Videos drauf, kommt jede Woche ein Video. Ist mein neues persönliches Entrepreneurial Dr. Stefan Helker.
Wie heißt der Kanal?
Let's Talk About Entrepreneurship.
Dann wunderbar. Lieber Dr. Stefan Helker und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte den Kanal abonnieren. Das wird sensationeller Inhalt sein, das weiß ich, weil du ein professioneller Typ bist. Ich habe es noch nicht gesehen, ich gucke es mir aber an. Bis zum nächsten Mal.
Ja, gib mir mal Feedback. Die ersten 3 Videos sind aus Vegas. Jetzt ab dem 4. Video ist es im Studio und ein bisschen hochwertiger produziert. Ja, hatten wir in Vegas die Idee und haben gesagt, komm, wir nehmen jetzt einfach auf. Und hat es so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, aber wir brauchen jetzt ein geiles Setup, wo ich auch was aufschreiben kann und wo ich das so ein bisschen auseinandernehmen kann. Das macht echt Laune. Das ist cool.
Ja, cool. Überlegen wir das nochmal tiefer, auch nochmal nächstes Mal. Stefan, super cool. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sollte es euch gefallen haben, hinterlasst doch einen positiven Kommentar. Insbesondere auf iTunes kann man das machen. Auf Spotify kann man nur 5 Sterne verteilen. Und auf gar keinen Fall vergessen, Dr. Stefan Helkers neuen YouTube-Kanal zu aktivieren und auf die Glocke zu klicken, dass das immer klingelt, wenn es was Neues, Interessantes gibt. Und dir, Stefan, wünsche ich einen tollen Sommer bis Ende August. Bleib gesund und munter.
Danke, wünsche ich dir auch, Christian. Und euch allen auch. Stay fit, gib Vollgas, es gibt keine Sommerpause.
Alles klar. Hau rein, Stefan. Mach's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.